Naja, du lernst halt einfach abseits der Etikette und des Vorurteils was zu genießen. Ich meine, ein guter Vergleich ist, wenn du blind drei Pullis anziehst, einen aus Polyester, einen aus Baumwolle und einen aus Kaschmir. Und dann musst du den Pulli nicht angucken, egal was der Schnitt oder die Farbe ist, sondern du spürst ihn. Textur. Und beim Wein musste ich auch rausfinden, welche Rebsorte mag ich denn. Von Anfang an mochte ich und habe sie geliebt und angebetet, restsüße Rieslinge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Ich bin Theresa Olkus und mit dem Thema Wein aufgewachsen. Meine Eltern haben Weinberge im Taubertal, demnach ist Wein heute meine große Leidenschaft. In diesem Podcast mache ich das, was ich am liebsten mache und ehrlich gesagt auch ziemlich vermisst habe die letzten Monate, nämlich Leute auf ein Glas Wein zu treffen. Ich finde, dass man bei 1-2 Gläsern Wein sein Gegenüber so richtig gut kennenlernen kann und entsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass die Freude groß ist, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Dieses Mal habe ich Tim Raue getroffen. Tim wird immer wieder als der beste deutsche Koch bezeichnet, wie manche Zeitungen getitelt haben, was vielleicht darin liegt, dass er gar nicht deutsch kocht. Das Restaurant Tim Raue in Berlin-Kreuzberg, wo er übrigens auch aufgewachsen ist, steht für asiatisch inspirierte Küche und die Aufzählung an Auszeichnungen muss an der Stelle sein, ist mit 19,5 Punkten im Gourmet bewertet, hat gleich 2 Michelin-Sterne und hat es schon zum wiederholten Male auf die World's 50 Best Restaurants Liste geschafft. Oder anders gesagt, viel mehr geht nicht. Was ich bisher von Tim wusste, stammt eigentlich fast alles aus Berichten über ihn, entweder aus Artikeln, Fernsehsendungen wie The Taste oder Kitchen Impossible, aber vor allem aus der Netflix-Produktion über seine Person im Rahmen der kulinarischen Serie Chef's Table. Er ist und war bisher der einzige deutsche Koch, der darin porträtiert wurde. Und ich muss zugeben, dass das mein Bild über ihn schon sehr stark geprägt hat. Erzählt wurde nämlich von seinem Weg raus aus den kriminellen Berliner Straßengangs, seiner Kindheit und Jugend, hin zur feinsten Sterneküche in absoluter Perfektion. Umso mehr war ich gespannt, ihn persönlich zu treffen. Ehrlich gesagt hatte ich Tim Raue schon lange auf meiner Liste, habe mich aber lange Zeit nicht so richtig rangetraut, bis ich dann sonntagabends irgendwann mal bei meinen Eltern im Fernsehen eine Folge Kitchen Impossible zusammen mit Tim Mälzer und Tim Raue gesehen habe und kurzerhand meinen Laptop genommen und beiden meine Anfrage per Mail rausgehauen habe. Es hat keinen Tag gedauert, bis ich eine Zusage von Raue hatte. An was ich mich noch lange zurückerinnern werde, ist, dass Tim ein Gastgeber durch und durch ist. Zwar war er im Grunde mein Gast in diesem Podcast, dennoch habe ich mich den Abend über viel mehr als sein Gast gefühlt. Der Service war wie in einem Top-Restaurant eben und man merkte, wie die ganzen typischen Handgriffe ihm völlig automatisch von der Hand gingen. Schneller, als man selbst hätte reagieren können. Tim hält die Türe auf, er schenkt Wasser ein, macht den Wein auf und gießt ein. Das Ganze hat mir gezeigt, dass man auch außerhalb seines Restaurants ein guter Gastgeber sein kann und man so manche Dinge vermutlich nie ablegt. Ich wollte von ihm wissen, wie er sich sein ziemlich umfassendes Wissen in Sachen Wein angeeignet hat, was seine beliebtesten Wein-Speise-Kombinationen sind und habe ihn gefragt, ob es eigentlich manchmal schwierig ist, Tim Raue zu sein. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Eine Premiere heute. Der erste Gast, der selbst Wein mitbringt. Wir haben bisher, ich glaube, 11 Folgen aufgezeichnet. Und bisher habe ich mich immer so ein bisschen orientiert an der Vita, woher die Leute kamen. Und dachte dann, entsprechend kann man was mitbringen. Und
Das hätte mich aber interessiert. Ja? Also, was hättest du für mich ausgesucht?
Vielleicht kann ich so viel verraten. Ich habe trotzdem zu aller Sicherheit mal was ausgesucht, was in der Minibar steht. Können wir später ja mal gucken, ob das zutrifft.
Ich bin gespannt.
Ich habe ja versucht zu recherchieren und man muss sagen, bisher hat es bei allen Gästen ziemlich gut
geklappt, selbst bei Sarah Kuttner, die sonst gar keinen Wein trinkt. Normalerweise eher Süßgetränke und die haben wir mit einem Eiswein abgeholt und das hat funktioniert. Aber umso mehr freue ich mich heute, dass ich mich mal überraschen lassen darf. Und Tim, du hast zwei Sachen mitgebracht. Vielleicht als kleiner Einstieg auch für alle, die zuhören. Hendrik Thoma ist ein Weinhändler aus Hamburg und er hat mal über dich gesagt, Tim Raue gehört für mich zu den wenigen Köchen des Landes, die beim Thema Wein sich richtig gut auskennen und eine Meinung haben. Deswegen darfst du einfach mal einschenken und ich bin gespannt, was du dabei hast. Ist es denn wirklich so, dass die meisten Köche zwar mit dem Thema irgendwo am Rande, aber sich doch aufs Essen konzentrieren?
Das würde ich so nicht sagen. Also das kann ich auch bei den Köchen, die ich kenne und Köchinnen nicht sagen, sondern die trinken alle ziemlich gerne. Was sehr, sehr oft getrunken Dankeschön. Wird, ist Champagner. Das ist was den meisten viel Spaß macht, weil es natürlich auch kühl und erfrischend ist und so nach so einem Arbeitstag Spaß macht. Und das geht auch ganz gut. Ich habe das auch früher gerne getrunken. Leider hat mir irgendwann mein Verdauungstrakt so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und Weißwein und Champagner ist nicht mehr drin.
Okay.
Ich kann nur noch Rotwein trinken. Das stört mich aber nicht, weil Rotwein auch für mich was Meditatives hat. Und ich habe gelernt von einem meiner Chefs damals, Franz Raneburger, Bamberger Reiter, so Mitte der 90er, der hat zu mir gesagt, es gibt zwei Positionen in einem Restaurant, die sind ganz, ganz schwierig. Das eine ist der Patissier und das andere ist der Sommelier. Da habe ich gefragt, warum denn, Herr Raneburger, was sind denn da die Herausforderungen? Sagt er, der Patissier, der hat entweder 5 Kilo Schokolade von der, die er nicht braucht, von der, die er braucht, und 50 Kilo von der, die er nicht braucht. Also das heißt, der hat ein logistisches Problem. Das ist ein Kreativer oder eine Kreative. Das machen die ganz großartig, aber Logistik und Struktur musst du übernehmen. Mhm. Beim Sommelier hat er gesagt, der fängt bei dir an, ist super enthusiastisch, möchte für 30, 40, 50.000 Euro direkt mal so ein paar Winzer kaufen, die er mag und wo er glaubt, das kann er den Gästen verkaufen. Ja. Haut im Schnitt nach 18 Monaten wieder ab und der Nächste, der kommt, sagt, nee, das kann ich alles nicht ausschenken und wir hätten ganz gerne, können wir da nicht Bowle draus machen? Und er hat gesagt, da musst du eigenes Wissen haben, damit du das kompensieren kannst. Also bei den Kreativen immer Logistik und beim Sommelier nicht alles kaufen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ich war 21, dann bringe ich es mir halt bei. Und dann habe ich mir alle Bücher gekauft, die, also wie gesagt, also 94, 95, die ich zu dem Thema finden konnte, auf Deutsch, auch auf Englisch, habe Robert Parker gelesen, Hugh Johnson, und habe alles aufgesogen und habe dann tatsächlich mit meiner damaligen Frau und immer noch Geschäftspartnerin Marie alles durchgesoffen. Also wir haben von 5 Euro Toskana bis 500 Euro Bordeaux alles, was irgendwie ging, weggemacht. Und im nächsten Schritt habe ich Hendrik kennengelernt. Wir hatten gemeinsam einen Weinfreund, der jeden Sonntag eine Runde gemacht hat, 8 bis 10 Leute, immer Blindverkostung und die hatten immer Hunger. Und dann hat der gesagt, du Tim, kannst du nicht kommen, mach mal so hier so Rinderschmorbäckchen, Kartoffelpüree, ne? Also nichts mit Ambition, sondern einfach nur, was den Magen füllt. Und dann saß ich da halt wie ein kleiner Dulli in der Ecke und die Großkopferten haben gesoffen und wussten, was ging. Und ich habe langsam und stetig dazugelernt. Und deswegen, ich könnte nicht als Sommelier arbeiten, um das kurz abzukürzen, weil mich nicht unbedingt der Wunsch des Gastes interessiert.
Okay, also Leute lachen immer, wenn ich so sage, Übung macht den Meister. Aber tatsächlich, so gerade mit Blindverkostung muss man ja sagen, das ist der Weg, um langfristig in diesem Thema voranzukommen.
Naja, du lernst halt einfach abseits der Etikette und des Vorurteils was zu genießen. Ich meine, man kann das, mit dem Burgunderglas fangen wir an. Ich finde immer, so ein guter Vergleich ist, wenn du blind 3 Pullis anziehst, einen aus Polyester, einen aus Baumwolle und einen aus Kaschmir. Mhm. Und dann musst du den Pulli nicht angucken, egal was der Schnitt oder die Farbe ist, sondern du spürst ihn. Textur. Und klar, es wird welche geben, die kein Kaschmir mögen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will nie wieder was anderes tragen, seitdem ich das einmal anhatte. Mhm. Und beim Wein musste ich auch rausfinden, welche Rebsorte mag ich denn? Ja, ich habe von Anfang an Ich habe sie geliebt und angebetet, restsüße Rieslinge, die so ein süße Säurespiel haben. Das ist einfach für mich überragend, auch zu meinem Essen.
Heute nicht mehr?
Aber ich kann sie wirklich nicht trinken. Also ich trinke einen Schluck davon und dann verschwinde ich für den Rest des Abends zum Händewaschen. Und das brauche ich nicht. Aber ganz kurz zu dem, was ich mitgebracht habe.
Unbedingt.
Es gibt zwei Sachen, die mich in meinem Leben geprägt haben. Das erste war, wo ich Anfang der 2000er Markus Schneider vom Weingut Schneider kennengelernt habe. Und Markus ist 2 Meter, ein bulliges Kerlchen, der damals alles anders gemacht hat. Das ist der Wein da drin. Alles anders gemacht hat als alle anderen. Der hat eigentlich Weine gemacht, die provokant waren. Die waren laut. Das war nicht leise und nicht fein und auch deutsch zurückhaltend, sondern das war eher große Schnauze. Er hat dann, sein populärster Wein war Black Print. Ja. Und der Steinsatz aus 2003 ist der erste Jahrgang dieser Cuvée, wo er gesagt hat, jetzt mache ich was Großes. Kommt aus seiner Schatzkammer. Davon gibt es auch nur noch ganz wenige Flaschen, die hat er mir extra für heute geschickt. Und Hammer. Das andere daneben ist, der heißt Complex, ist aus 2016 und ist von unserem Restaurantmanager und unserem Head Sommelier André Massionga. Und das ist eine André Massionga Cuvée, weil André irgendwann festgestellt hat, dass die Vielschichtigkeit meiner Gerichte tatsächlich Weine bedarf, die nicht Rebsorten typisch sind, sondern die vielschichtig sind. Und der ist, wie gesagt, relativ jung. Ja. Beides hat einen Platz in meinem Leben, also dick, rot, mächtig und genauso feinsinnig, elegant. Das ist das Facettenreiche, was ich auch in meiner Persönlichkeit habe. Und wir fangen mal mit dem Komplex einfach an.
Hammer, ich bin total begeistert, dass ich heute mal nicht durch das Thema Wein führen muss, sondern ich geführt werde. Prost, Santé. Vielen, vielen Dank. Und 2003, muss man ja sagen.
Nee, das 16.
Jetzt müssen wir nochmal.
Genau, also, Entschuldigung.
Im Burgunderglas haben wir
den Komplex 19 den aus 2016 von okay. André Massionga.
Okay.
Und das ist halt ein burgundischer Wein, eine unglaublich geile, würzige Nase, ne? Du hast so Rauch von Amaroso, du hast die Süße, die größten Grand Crus haben, wenn sie voll ausgereift sind, du hast Länge, du hast auch ein bisschen rohe Töne, also dieses Pfeffrige, die Kirsche ist halb sauer, halb Herzkirsche, also der Wein ist elegant und zart, eher seidig als kaschmirig. Aber er ist einfach, er ist präsent, er macht was, er hat genug Würze, um auch gegen meine Gerichte sich zu behaupten.
Ich mag die Sprache, ich fühle mich sofort wie zu Hause. Ich hatte mich nämlich tatsächlich gefragt, über deine Gerichte sagt man ja, dass sie oft manchmal so einen Touch so von einem Schlag ins Gesicht, so von einer kleinen Provokation haben. Und meine erste Frage im Kopf war, ob auch das der Weinstil ist, den du präferierst.
Das kommt immer drauf an. Also die Provokation ist ja dadurch entstanden, dass ich gelernt habe. Eine der wichtigsten Grundsätze, die ich begriffen habe, ist, dass es nicht darum geht, wer du bist im Leben, sondern was du aus dir machst. Und dass die Menschen dir vor allen Dingen dann zuhören, wenn du nicht nur was zu sagen hast, sondern in meinem Fall auch die Emotionen nicht zurückhältst. Ich komme aus sehr einfachem, eigentlich muss man sagen, unterstem sozialen Niveau. Ich musste mir Sprache und Bildung selber beibringen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich immer danach gestrebt habe, ein Bürgerlicher zu werden, obwohl ich ein Arbeiter bin. Mein Beruf ist ein Arbeiterberuf, mein Milieu ist Arbeitermilieu. Und ich habe aber früh gemerkt, dass meine Sprache mich identifiziert hat als soziale Unterschicht.
Okay.
Und dementsprechend habe ich mich verändert. Ich habe mich verstellt. Ich habe im Endeffekt geschauspielert, weil ich gehofft habe, dass die anderen mich akzeptieren. Und habe dann festgestellt, umso erfolgreicher ich wurde, dass ich nicht mehr für die anderen etwas sein wollte, sondern dass ich einfach mich zeigen wollte. Und es hat sehr lange gedauert, so bis 2006, 2007, wo ich dann meinen ersten Stern gekriegt habe, Koch des Jahres geworden bin. Ja. Da war ich dann mutig genug auch zu sagen, ich koche jetzt nicht mehr diesen Kladderadatsch aus Französisch, Spanisch, Modern, Deutsch, Regional. Und also da war keine rote Linie, es war alles zusammengehauen. Vor allen Dingen ging es mir nur darum, dass die Gäste glücklich sind. Und dann habe ich einen Cut gemacht und habe gesagt, so fickt euch alle, ab morgen bin ich glücklich. Und dann sehen wir doch mal, ob das euch nicht sogar viel mehr Spaß macht, weil ich das Wilde und das die Emotionen, die ich habe, zurückgehalten habe. Und ja, hat funktioniert.
Ist es nicht langfristig auch das, wo du rückblickend sagen würdest, das ist das, was zum Erfolg geführt hat? Ich hatte mal so einen Satz gelesen, weil der Wein, den ich mitgebracht habe, ist aus dem Jahr, in dem du deinen zweiten Stern bekommen hast, dass ihr den zweiten Stern bekommen habt, als ihr aufgehört habt, komplett danach zu gucken, auch, dass es eben bestimmte Kritiker sind, die dann ins Restaurant kommen und eure Sachen probieren, sondern wo man so, jetzt wenn du sagst, gar nicht mehr auf den Gast geachtet hat, sondern nur noch auf sich.
Auch. Also das war einer der härtesten Momente meiner Karriere, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir hatten damals eine Auszeichnung von Michelin. Das Ding nannte sich Espoir. Da wurde der Stern in eine rote Farbe gesetzt. Dann hieß es, du bist auf dem Weg, in unserem Fall von einem zu zwei Sterne.
Ah, und wir haben angekündigt, so eine Art Hoffnungs...
Genau, ja, mhm. Ja, genau. Ja. Hoffnungsträger mhm. war der deutsche Name auf Französisch Espoir.
Ja.
Und ich bin fix ausgegangen davon, dass wir diesen zweiten Stern kriegen, weil ich in dem Jahr alles gemacht habe. Ich war jede Sekunde im Restaurant. Ich habe das gelebt. Ich habe morgens die Ware eingeräumt, habe gekocht, habe abends noch mit sauber gemacht, abgeschlossen, alles kontrolliert. Was ich dabei halt nicht wahrgenommen habe, ist, dass ich halt auch wie so eine Glucke war. Und dann kam nicht nur der zweite Stern nicht, sondern in Berlin haben dann zwei andere Restaurants überholt uns einen zweiten und beide einen zweiten Stern gekriegt. Mhm. Und da waren wir am Boden zerstört. Also alle. Und wo wir die Nachricht gehört haben, haben dann die um uns oder um mich herum standen, unser Führungsteam, waren zu fünft oder zu sechst, haben sofort auch alle angefangen zu weinen, waren traurig. Und ich war eine Sekunde mit traurig. Und ich habe natürlich den Instinkt, weil ich halt von der Gosse komme, ich gebe nie auf. Und gerade dann, wenn die Rutsche nach unten kippt und es abwärts gehen soll, fange ich an zu strampeln mit allem, was ich habe. Und dann habe ich mir das angeguckt, eine Sekunde, habe in die Hände geklatscht, habe mir gesagt, so, jetzt seid noch einen Moment traurig, ich gehe mal kurz raus, ich muss meine Emotionen rauslassen, komme dann wieder rein. Und dann machen wir uns darüber Gedanken, was wir besser machen können. Ich habe dann auch bei Michelin angerufen, die haben mir ein Feedback gegeben und haben halt gesagt, ja, Herr Rau, das Problem ist, sie geben zu viel. Zu viel Würze, zu viel Süße, zu viel Säure, zu viel Schärfe. Und dann habe ich aber gesagt, aber das ist ja das, was mich ausmacht. Und ich habe gesagt, ja, aber dann schmecken wir halt bei all den Gewürzen den Steinbutt nicht mehr oder die Jakobsmuschel nicht mehr. Und dann habe ich mich sofort an die Gerichte gemacht, noch am gleichen Tag, und habe angefangen, so um 5, 10, 15, 20% die Aromenwelten zu reduzieren. Und habe das dann umgesetzt und habe es in unfassbar kurzer Zeit. Also das ist ja der Vorteil. Du hast ja im Restaurant mittags und abends sofort eine Bestandsaufnahme. Ja, du kriegst sofort ein Feedback.
Ja.
Und binnen 2-3 Tage hatten wir ein paar Stammgäste da, viele Gäste, die dann einfach nur einmal da waren, aber die sofort gesagt, wow. Man hat direkt gemerkt, dass das Verhältnis von 50% haben es geliebt, 50% haben gesagt, boah, ist das viel und ist das witzig, ist das auf einmal umgeschlagen auf 80% waren begeistert, 10% fanden es super mega geil und 10% scheiße. Und da habe ich gedacht, puh, da kippt was. Aber es hat auch für mich bedeutet, dass ich mir tatsächlich so in meiner Testosteron-Wut immer mehr, höher, schneller, weiter und Vollgas, ich habe mir im Endeffekt ein Ei abgeschnitten. Ja, also ich hab mir so dieses, man spricht ja im Spanischen von diesen Cojones, ne, ja, und streckt ja, dabei ja, schon ja. so raus und so. Ja. Und davon, da habe ich mir 20% knapp genommen, 15-20%. Aber ich habe gemerkt, dass ich erfolgreicher damit bin. Und umso älter ich geworden bin, umso ruhiger bin ich geworden. Und habe gemerkt, das war der richtige Schritt. Dann kam nicht nur der zweite Stern, sondern es kam noch so unfassbar viel mehr. Ich hatte dazwischen auch Phasen, wo ich dann überlegt habe, sogar noch den nächsten Schritt zu gehen.
Zum dritten.
Wo es hieß, aber jetzt nochmal zurückfahren. Und dann habe ich gedacht, nee, nicht mehr. Weil dann war, das war schon so zu so einem Zeitpunkt, wo wir die Netflix Chef's Table Episode hatten. Wir waren mittlerweile schon das zweite Jahr in der The World's 50 Best List und die Menschen sind aus aller Welt gekommen und sind ausgeflippt. Die haben einen Spaß gehabt bei uns. Und wir haben halt eine Einzigartigkeit auch dargestellt. Und da musste ich mich als Künstler fragen, möchtest du dich so weit zurücknehmen?
Für die Auszeichnung.
Und der Unternehmer in mir hat gesagt, ja, mach's. Und der Künstler hat sich durchgesetzt und hat gesagt zum Unternehmer, fick dich, du Wichser, lass mich in Ruhe. Ja, du hast mir schon Teil meiner Individualität, meiner Einzigartigkeit genommen. Den letzten Schritt nimmst du mir nicht, dann kannst du andere Konzepte machen. Aber in diesem Restaurant wird es immer so sein, dass es wahrscheinlich für die meisten einen Tick zu viel ist.
Das ist das, was dich ja auch ausmacht. Also zum Glück, jetzt kamst du gerade schon auf die Netflix-Episode zu sprechen. Jemand hat es mal unter den Titel vom Gangmitglied zum Sternekoch gestellt. Wenn du die ganzen Auszeichnungen siehst, Gumio, Michelin-Sterne, dann seid ihr unter die Top 50 gekommen. Wie im Vergleich ist diese Resonanz, weil man muss ja schon irgendwo sagen, dass viele sehr, also so Liebhaber und Essensbegeisterte, Restaurantbegeisterte sehr danach gehen, aber Netflix wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Breite an Öffentlichkeit bringt. Wie waren die Reaktionen im Vergleich, als ihr unter die 50 besten Restaurants der Welt gekommen seid und als diese Netflix-Episode rauskam?
Also bei Netflix war es so, dass wir überhaupt gar nicht damit gerechnet haben, präpariert waren. All das, was uns vorher erzählt war, haben wir gnadenlos ignoriert. Also ich habe zwar auch die Ansage gekriegt, du musst ein Kochbuch in Englisch und Deutsch machen und brauchst es auch in Englisch, damit du es verkaufst. Ja, ja, ja.
Damit man, ganz kurz, damit man in diese Netflix
Nee, weil so viele kommt. Englischsprachige Gäste kommen.
Ach so,
und,
okay.
Und dann habe ich gedacht, ach ja, gucken wir mal, wir haben auch so 20-30%, ne? Ja, Pustekuchen. Also wir sind überrollt worden. An dem Tag, wo die Episoden oder diese Staffel das erste Mal gestreamt wurde, hatten wir über 40.000 Reservierungsanfragen und zum Teil Buchungen. Also wir waren über Nacht von, weiß ich nicht, so 2 Wochen im Voraus, 6 Monate im Voraus ausgebucht. Und das war nicht ganz so smart, weil nämlich gerade auch der Berliner Gast, der findet das überhaupt gar nicht geil, wenn er drei oder 6 Monate auf den Tisch warten muss. Der sagt dann einfach, Raue, zu dir doch nicht mehr. Was soll denn das? Und dann haben wir ganz schnell den Reservierungsvorlauf geändert von 6 Monate auf 3 Monate.
Okay.
Und haben vor allen Dingen mittags versucht, was dann ging, also was storniert wurde, immer dann Berliner Stammgäste anzurufen, zu sagen, hier, es ist heute Mittwoch, haben Sie Lust, Freitag, Samstag, wir haben da einen Tisch und das hat ganz gut funktioniert. Und das war dann auch, da muss ich jetzt einmal ganz kurz springen, ja. Wo wir letztes Jahr den Lockdown hatten und wieder aufgemacht haben, haben wir total Angst gehabt, ob wir funktionieren, weil wir hatten ja dann 6 Jahre oder 5 Jahre am Stück keinen freien Platz, waren nur voll und mindestens 80% unserer Gäste, manchmal sogar 100%, kamen nicht aus Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum. Und wir sind geflutet worden von den Deutschen und den Berlinern, weil sie gesagt haben, jetzt können wir einfach mal von heute auf morgen kommen. Und das war für uns total ungewohnt. Ja, genau. Wir haben auf einmal von heute auf morgen, wir waren nicht voll. Wir wussten gar nicht, was das ist, einen Tisch frei zu haben. Und dann hatten wir von 17 Tischen 3 oder 4 frei. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird nichts mehr. Und dann haben mich unsere Guest Relations Managerin immer gesagt, Chef, kommen Sie runter, das wird schon, wir werden voll. Und irgendwie haben wir uns das dann erarbeitet. So nach 3-4 Tagen waren wir dann schon wieder für 2 Wochen im Voraus ausgebucht. Und ach, dann war ich schon wieder ein bisschen beruhigter. Also ich hab immer noch jeden Tag Angst, dass keine Gäste kommen. Aber das ist halt auch was mich mördermäßig antreibt. Ich achte immer noch auf jedes Detail bei allem, weil ich der Meinung bin, dass es dann nur dann möglich ist, ein Großes zu schaffen. Das ist egal, ob das ein Autolackierunternehmen ist oder eine Gastronomie. So bin ich einfach.
Wie ist es denn jetzt? Also jetzt ist bald hoffentlich, ehrlich gesagt, das ist heute auch mein erstes Glas Wein, was ich überhaupt so in Hotel-Gastronomie-Umgebung mal wieder trinke. Wie ist es denn jetzt? Wie sehr juckt es dich in den Fingern, wieder für Gäste aufzumachen und zu kochen?
Naja, wir haben nicht die Option gehabt, das Restaurant Tim Raue zu schließen. Also von den 9 Restaurants, die ich letztes Jahr noch geführt oder geleitet habe, sind 8 geschlossen worden. Die 4 Kreuzfahrtschiffe waren sofort dicht. Die 3 Colettes mit den Tertianum Seniorenresidenzen waren natürlich schon als allererstes zu, weil da die besonders schützenswerten älteren Menschen waren. Und die Villa Kellermann hat flott zugemacht. Ich habe dann sogar, das war mein 10. Restaurant, ich bin nicht mehr nach St. Moritz gegangen, weil ich gesagt habe, das kann ich keinem meiner Mitarbeiter zumuten, in einem fremden Land zu sein, wo wir nicht wissen, wie der Grenzverkehr dann funktioniert. Und man hat ja gesehen, dass Europa zerfallen, zerbröselt ist. Ja, da war nichts mehr mit freiem Bewegen oder innereuropäischem freundlichem Miteinander. An den Grenzen auf jeden Fall nicht, das ist mir oft passiert. Und das Einzige, was dann oder was blieb, war halt, Marie und ich mussten aus dem Restaurant Tim Raue was machen. Und uns war klar, dass wir nicht die Mitarbeiter nach Hause schicken, abschließen und uns verstecken. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war in dem Jahr davor, im November und Dezember in Asien und habe mitgekriegt, dass da was kommt. Also es war nicht so...
2019 war das.
Genau, da, ne? 2019. Also es war nicht so, dass man in Hongkong und Singapur und Bangkok nicht schon gehört hatte, dass in, gerade auch in Hongkong und Singapur, dass in Mainland China was am Anrollen ist. Ja? Also das kam ja hier dann so im Januar und dann haben wir so, huch, da ist irgendwas. Nee, nee, da gab es schon vorher Rumors. Und gerade meine Hongkong-Freunde haben mir erzählt, du, da kommt wieder sowas wie SARS auf uns zu und so, pass mal auf. Und ich weiß noch, das war um Weihnachten, da bin ich gerade vom Schiff umgestiegen in Hongkong, habe einen Tag dort verbracht und bin dann weiter zum Pop-Up-Restaurant geflogen, kam Mitte August dann wieder über Hongkong zurück, hab die wieder getroffen, haben gesagt, da kommt was. Und ich dachte, ja, aber das wird uns in Europa nicht betreffen. So, ne? Also das wird nichts. Aber mein Köpfchen ist schon angegangen. Ich habe schon überlegt, was machen wir? Ne? Also was könnten wir machen? Was passiert? Und dann entstand so auch der Gedanke mit dem Lockdown. Ich sagte, wir werden doch keinen Lockdown haben. Ne? Also ich weiß noch, dass es einen türkischen Podcaster gab, der so in der türkischen Community gesagt hat, ihr werdet sehen, in Deutschland, die werden... Das Klopapier wird rar, das wird alles schließen.
Alles
und dann habe ich gedacht, ey, was für ein Scheiß, Alter, was für eine wirklich Verschwörungstheorien Mist. Ja. Ja. Und es ist genauso gekommen. Und wir waren dann schon Wochen vorher echt präpariert im Kopf, haben gesagt, wir machen ein Delivery-Programm, das kriegen wir hin. Wir haben glücklicherweise vor ein paar Jahren mit einer Münchner Firma, mit Pure Delight, veganes Essen mal gemacht, was verschickt werden muss. Da haben wir viel gelernt, was uns echt super geholfen hat. Ich habe mal für die Lufthansa ein Menü gemacht. Schon ganz
auch bestimmt. Vegan?
Nee, nicht vegan. Nee, also okay. Pure Delight war vegan. Das war richtiges Essen. Also vollwertiges Essen. Nein, mit richtigem Essen meine ich mit Fleisch und Proteinen und so. Das ist gar nicht abwertend gemeint. Nee. Und ich ernähre mich ja auch 2 oder 3 Tage in der Woche vegan. Und ich kannte von der Lufthansa-Kocherei das Regenerieren. Und habe dann sofort mich hingesetzt mit meinen Küchenchefs und habe gesagt, so, was können wir machen, wie wollen wir es machen, was könnte funktionieren. Und wir haben das Ding aufgezogen und dann war das so richtig Family Business, alles kam zusammen. Marie, meine Geschäftspartnerin und Ex-Frau, meine aktuelle Frau, die dann die Gestaltung des Webshops übernommen hat und jeder hat irgendwie mit angepackt und wir haben dieses fucking great Konzept einfach aus dem Boden gestampft und haben angefangen in Berlin zu liefern. Ja, und im zweiten Lockdown haben wir dann schon gewusst, das wird wahrscheinlich schwierig, jetzt verschicken wir es.
Ja.
Deutschlandweit, mittlerweile sind wir auch Österreich, Schweiz, Liechtenstein und glücklicherweise hat das so viel Geld gebracht und verdient, dass wir zusammen mit dem Kurzarbeitsgeld und dann den sehr, sehr spät ausgezahlten November- und Dezemberhilfen
nochmal betont,
dass das irgendwie überlebt haben. Aber jetzt sind wir gerade an einem ganz, ganz kritischen Moment. Ja, psychologisch sind die Mitarbeiter am Ende. Die wollen und können nicht mehr. Die wollen endlich wieder normal arbeiten. Und ich merke aber, dass die Gäste eher sehr verhalten sind. Also sie strömen nicht so raus, wie wir uns das alle vorgestellt haben, weil das Wetter natürlich in Deutschland auch noch kalt und scheiße ist. Ich hoffe, dass sich das ändert. Und von daher, wir haben die ganze Zeit gekocht. Wir waren die ganze Zeit für Gäste da. Das ist auch sehr, sehr dankbar.
Ja.
Weil wir halt eben auch nicht zu Hause isoliert waren oder vereinsamt sind, sondern wir konnten halt in den Laden gehen. Ne? Und das ist echt viel wert.
Was auch schön ist, weil man muss ja schon sagen, so als Gast, es gehört dazu, bei euch im Restaurant zu sein, irgendwie da zu sitzen, die Atmosphäre zu genießen, Gläser vor sich zu haben, alles Mögliche. Und dann zu sagen, nee, ich hol's mir nach Hause, auch wenn dann sicherlich ein Teil fehlt und konzentriere mich so voll und ganz aufs Geschmackliche. Schön, dass man die Möglichkeit hatte über die Zeit und für euch natürlich eine Riesenerleichterung
wegen der Mitarbeiter. Und es hat unglaublich gut funktioniert. Also ich bin heute 3-mal... in der Stadt, also ich bin einmal kurz durch München gelaufen, 3-mal auf der Straße wirklich gestoppt worden und Menschen, die bei uns mehrfach bestellt haben, gesagt, ey, so geil, hat so viel Spaß gemacht und sie haben auch viele andere Boxen bestellt, wo sie teilweise halt stundenlang in der Küche stehen mussten, das war bei uns nicht so. Mhm. Wir haben auch einen relativ moderaten Preis gewählt, wir haben halt gesagt, wir wollen das demokratisch im Sinne von vielen zugänglich machen. Und das ist natürlich auch schön, also da die Bestätigung zu haben und wir sind halt nicht in Schönheit gestorben mit, weiß ich nicht, 100 Menüs in der Woche, sondern wir haben halt viele 100, teilweise weit über 1000 verschicken können pro Woche und das ist dann halt auch die Möglichkeit, weiter unternehmerisch und wirtschaftlich flexibel und halt handlungsfähig zu sein.
Hattest du manchmal die Sorge, dass die Sachen nicht so ankommen, wie sie deinem Anspruch entsprechen?
Da muss man abwägen. Also im Restaurant kostet das günstigste Menü, im Restaurant Tim Raue, 2 Sterne, 19,5 Punkten, jetzt mal ausgezeichnet, 218 Euro. Ein fucking great Menü hat 68 Euro gekostet. Also ist das schon klar, auf welchem Niveau wir das runternivelliert haben. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, die beste Qualität der Produkte zu dem Preis zu realisieren. Und die Geschmackswelten lassen sich tatsächlich relativ gut verschicken. Ich würde jetzt sagen, die Nuancen fehlen definitiv. Aber so in der Selbstwahrnehmung würde ich sagen, das, was wir verschickt haben, war immer mindestens ein Stern und immer mindestens 16, 17 Punkte wert. Und ich habe versucht, so viel wie möglich aus allen rauszukitzeln. Und natürlich könnte ich jetzt aus den über 30 Menüs, die ich kreiert habe, so 2, 3 absolute zusammengewürfelte, mega geile Dinger zusammenstellen. Aber es hat super gut funktioniert. Wir haben auch unfassbar viel gelernt. Die ersten Wochen haben wir so in die Fresse gekriegt und haben Fehler gemacht. Ja, Vakuumbeutel, halt siedendes Wasser. Dann sind die Vakuumbeutel aufgegangen, weil es zu heiß war. Also mussten wir schreiben, 90 Grad, nicht kochendes Wasser. Fumm hat sich irgendwie von 30 Reklamierungen am Tag, ist es auf eine runtergegangen. Wir haben das Verpacken immer besser gelernt, also immer effizienter und alles nochmal nachgekocht, also das heißt, jede Rezeptur nicht irgendwie so Pi mal Daumen, mach mal 6 Minuten bei wahrscheinlich 120 Grad, sondern wirklich den Ofen einen auf 100, einen auf 120, einen auf 140, dann den Timer laufen lassen und geguckt, was ist perfekt.
Experimentiert.
Ja, aber das hat auch immer bedeutet, wir waren immer 3 Wochen voraus. Also das heißt, wir haben die Menüs 3 Wochen, bevor sie erschienen sind, schon durchgekocht, mussten die fotografieren, dann mussten die illustriert werden, dann musste das alles geschrieben werden, dann musste es in Druck gegeben werden, 2-mal kontrolliert werden, so. Also der Aufwand war brutal.
Ja,
und das ist halt auch ein Brainfuck, weil es ist nicht dein normales Leben auf einmal.
Aber du kämpfst.
Immer. Also das ist für mich keine Option, mich in die Ecke zu setzen, zu schmollen oder zu jammern.
Nee, kann ich mir auch schwer vorstellen. Also was super schön war, war so ein bisschen die Solidarität in der ganzen Branche zu sehen. Jetzt von Seiten der Weinbranche gab es zum Beispiel so Initiativen, hier auch aus dem Grapes, Markus und Stefan waren tatsächlich bei Winzern vor Ort, die dann in die Weinberge mitgegangen sind und gesagt haben, hey, wir können aktuell sowieso nicht öffnen, wir gehen jetzt einfach mit raus und wir brechen aus, wir kümmern uns ums Laub, wir pflanzen Reben neu. Und das war irgendwie, finde ich, ganz schön zu sehen, dass so die Partner super gut miteinander funktioniert haben und man in der Zeit vielleicht mal mehr Zeit hatte, noch auf Weingüter zu fahren und so weiter und so fort.
Wir nicht.
Ja, das habe ich jetzt schon rausgehört.
Also wir hatten wirklich keine Sekunde und ich habe dann natürlich auch so Interviewanfragen gekriegt, wo es hieß, was haben Sie denn in der Zeit gemacht?
Was machen Sie eigentlich?
Genau.
Haben Sie sich
und haben
gelangweilt?
Sie auch ein Hobby gefunden und so, wo ich immer gesagt habe, okay, ja genau, nee, scheiß drauf, also die Interviews brauche ich alle nicht zu geben, weil das macht nichts. Ich habe versucht in der Zeit mit meinem Freund Melzer tatsächlich auch uns zu engagieren. Ich möchte das jetzt nicht politisch nennen, sondern einfach für unsere Branche zu engagieren.
War sichtbar, finde ich.
Wir haben versucht, mit den Politikern in Diskurs zu treten. Das ganz wichtig ist, denen, die wirklich die Entscheidungen treffen, nahezubringen, um was es geht, was wir machen, was geht, was nicht. Aber wir sind ehrlicherweise auch relativ schnell an unsere Grenzen gekommen. Wir haben auch gemerkt, dass die Emotionalität, die wir haben, wir wurden einfach oft am langen Arm, hat man uns verhungern lassen. Und das hat dann auch für Frustration gesorgt, ne? weil wir einfach gesagt haben, guck mal, was unsere Branche alles geleistet hat, geschaffen hat, was wir schon investiert haben. Und das ist das, was mich richtig frustriert hat an unserem Land, dass einfach nicht pragmatisch gehandelt wurde. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass dieses Land lebt auch von Unternehmern. Es lebt von dem Mittelstand. Deutschland ist das, was es ist, weil es viele Menschen hat, die sehr gebildet oder gut gebildet sind, die etwas tun. Ja, und das in allen, und das meine ich wirklich in allen Schichten, auch in allen Gesellschaftsschichten mit anpacken.
Und das ist so schade, weil ja eigentlich Essen sowas Alltägliches ist, was für jeden dazu gehört, für jeden Politiker und für jede Politikerin. Eigentlich sollte man doch meinen, dass sie wissen, wie wichtig das ist.
Da kann ich dir ein Beispiel geben, was ich für ganz entscheidend halte. Während du, ja genau, nochmal komplex, aber ich muss sagen, der 2003er Steinsatz ist sehr beeindruckend.
Also und ich mag auch den 16er wirklich extrem gerne. Ja, der ich weiß nicht, ob ich ihn blind nach Deutschland gesteckt hätte, keine Ahnung.
Oh, das ist ein großes Lob.
Findest du? Aber es gefällt mir extrem gut. Ich mag eh diese kühleren Jahre. Im Gegenteil haben wir ja mit 2003 was komplett Heißes. Also ich glaube, 2003 war mit der heißeste Jahrgang in den letzten 20 Jahren.
Wenn du das sagst, er schmeckt auf jeden Fall so. Beispiel.
Ja.
50 Best hat eine Veranstaltung in Paris gemacht. Im Regierungspalast,
klar. Genau. Mhm.
Macron war selber mit allen Ministern anwesend. Die 100 besten französischen Chefs sind alle anmarschiert. Mhm. Ja, es war ein Mörder-Event.
Ja.
Und da siehst du den kulturellen Unterschied. Und ja, in Deutschland isst man, um satt zu werden. In Frankreich und in vielen und fast allen europäischen Nachbarländern ist Essen ein Genuss.
Ja.
Und er verändert sich. Glücklicherweise, aber es ist tatsächlich immer noch so, dass es ein Ungleichgewicht hat. Deswegen gibt es bei uns im Supermarkt auch so viel Industrie, Drecksfraß, ja, der einfach pure Scheiße ist, die keiner essen muss.
Es spiegelt einfach wieder, wie Frankreich ein Verhältnis zum Genuss und zur Kulinarik hat und Deutschland. Auch wenn ich schon zugeben muss, ich habe schon das Gefühl, dass sich was tut. Ich habe das Gefühl, dass sich was ändert. Natürlich langsam, aber dass man sich mehr Gedanken macht. Woher kommen die Produkte, Herkunft und so weiter. Und auch was jetzt Wein anbelangt, habe ich immer mehr das Gefühl, dass Leute wirklich gucken, so hey, muss das jetzt von über 10.000 Kilometer hierher geflogen sein? Muss es sein, dass dafür Arbeitskräfte vielleicht nur in Frage kommen, die einfach einen super niedrigen Stundenlohn haben, damit ich meinen Weinsaft habe, so sage ich es jetzt einfach mal. Ich habe wirklich auch in meinem Umfeld das Gefühl, dass man mehr darauf schaut.
Definitiv. Also die junge Generation hat eine ganz andere Awareness, also eine Bereitschaft und auch eine Sensibilität dafür. Und das finde ich auch gut. Wir haben ja vor anderthalb Jahren umgestellt von vegetarischen Menü, was bei uns so 3-4% des Umsatzes ausgemacht hat, auf ein veganes und haben das mehr als verdoppelt. Also wir sind bei 10%, teilweise sogar 15% Veganer mittlerweile, die das bestellen. Und ich finde halt, man muss ein bisschen aufpassen. Wir haben ja im Moment gerade auch in Deutschland diese Sprachpolizei, die Moralisten, die vor allen Dingen auf Twitter oder auf den Netzen unterwegs sind und die jedes Wort dreimal umdrehen. Ich gehöre ja auch zu denen, die da schnell in der Kritik stehen. Ich finde, die sollen sich mal nicht so haben und auch mal ein bisschen lockerer werden. Und ich finde gerade auch beim Essen diese dogmatische Nummer sehr, sehr schwierig. Also wenn einer kommt und sagt, ich pflücke hier nur 50 Kilometer im Umfeld und ich dann mal frage, und wie viele Kilometer musst du mit dem Auto fahren, damit du das alles zusammenkriegst, dann merkst du dann halt auch, dass das ein zweischneidiges Schwert ist. Natürlich ist das nicht verkehrt, aber da gibt es clevere Aussagen von den besten Köchen dieser Republik, die gesagt haben, ich möchte vor allen Dingen mit dem besten Produkt arbeiten. Und es gibt in Deutschland einfach kein Geflügel, was auch nur annähernd mit der Qualität aus Frankreich zu vergleichen ist. Es gibt kein Meeresfisch und keine Meereskrustentiere, wie wir sie in der Nord- oder Ostsee haben. Ich bin überzeugter Europäer. Ich bin wirklich jemand, der mit einer österreichischen Frau, einem sizilianischen Haus, mit einem deutschen Pass versucht, europäisch zu leben über die Grenzen hinweg. Und wir sind mittlerweile bei 98% europäischen Produkten. Wir haben nur noch 2% aus Asien. Das sind Produkte, die wir hier einfach noch nicht bekommen. Mhm. Und das haben wir in den letzten knapp 2 Jahren erarbeitet. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber ich werde nicht einfach Blümchen pflücken gehen, wenn diese Blümchen nicht schmecken. Ne? Das ist bei mir wie beim Wein. Also ich habe natürlich auch mal Natural Wein probiert und habe schnell für mich festgestellt, dass das nach meinem Dafürhalten zwischen Katzenpisse und rosa Kotze im Glas liegt und dass das nicht meins ist. Aber das heißt ja nicht, dass andere daran Spaß haben müssen. Aber mir wird das halt in Zukunft nicht ins Glas kommen, weil ich dabei einfach keinen Trinkgenuss empfinde.
Es ist halt super subjektiv. Ich habe nämlich auch so ein bisschen wegen unserem Gespräch heute über die Parallelen nachgedacht, was so die Küche-Keller angeht, ne? Küche-Keller-Parallelen. Es ist beides so subjektiv. Du hast mal, ich habe in irgendeinem Buch gelesen, hast du gesagt, dass ich musste lernen, dass man nicht jeden Gast glücklich machen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist stückweise auch das, was Winzerinnen und Winzer lernen müssen oder irgendwann sich entscheiden müssen, weil man weiß, man kann nicht. Also nicht jedem wird das schmecken, was wir beide gerade trinken. Ich finde es große Klasse, aber es ist einfach ein super subjektives Thema.
Das ist auch ein Sommelier-Thema, ne? Also ja, Stefan hier vom Grapes hat uns ja die Weine aufgemacht.
Ja.
Und ich weiß, dass bei den Sommeliers, gerade die sich für sehr gut halten, ist Markus Schneider zum Beispiel ein Winzer, den sie irgendwie so abtun, ne? weil der extrem Mainstream populär ist. Ich finde aber, dass man in dem Fall sagen muss, du kannst seine Weine aufziehen, ins Glas kippen und sie schmecken. Und das ist für einen Teil der Gäste einfach unglaublich gut. Und es gibt Weine von ihm, die auch sehr, sehr gut zu unserem Essen passen. Und er ist, das muss ich auch sagen, er ist wirklich einer meiner wenigen Freunde, die ich habe. Und ich finde seinen 2-3er-Steinsatz, ja, der steht im Glas wie eine 1, der hat halt die Süße aus 2-3. Ich habe halt vor 2 Tagen habe ich 2-3 Chateau Moros aus dem Bordeaux getrunken, auch höchst bewertet und auch aus diesem Monsterjahr. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich die Weine nebeneinander hätte, der Moros hat noch mehr Zeit vor sich, aber der Steinsatz ist jetzt wirklich betörend in seiner Dichte und seiner Süße. Na, der hat dieses, dass du nur, oh geil, der hat diese Feigenbaum unter dem Pinienbaum sitzen, die Hitze des Tages steigt von den Steinen auf, du guckst von Amalfi rüber von der Küste nach Capri und trinkst diesen Wein und bist mehr im Süden, als du jemals irgendwie in Deutschland sein könntest.
Ich merke ganz oft mal, dass ich mit so typischen Rotweinen aus Deutschland auf, dem hat schon genau das richtige Gesicht gemacht. Oft ist es ja dann Spätburgunder, was ich extrem mag. Also ich mag Säure, säurebetonte Weine mag ich extrem gern. Aber das ist ja das, wo Leute wirklich Schwierigkeiten haben beim Rotwein. Und wenn sie mich dann fragen, was kann ich denn aus Deutschland trinken, was dem nachkommt, was ich sonst aus dem Süden trinke, dann ist es tatsächlich meistens, das ist gelungen, das in Deutschland zu machen, was viele international machen. Und ich finde, es hat trotzdem irgendwo eine deutsche Identität.
Es ist handwerklich einfach perfekt gemacht. Ne? Also Markus ist halt auch ein Korinthenkacker. Das ist ja das, was ich so schätze an den Menschen, mit denen ich wirklich gut
würdest klarkomme. Du sagen, du bist auch ein Korinthenkacker?
Oh, grausam. Grausam. Ich bin ein pedantisches, kleinkariertes Ding bis zum Umfallen. Also aber wie gesagt, das ist mein Facettenreichtum. Ich bin in jedem Detail in meiner Arbeit unfassbar schwierig. Ja, ich gucke auf alles, egal was es ist. Es ist wenn ich jetzt einen Wein machen würde, wirklich Papier, Kante, whatever, ich würde mich fragen, ob die Kapsel 5 cm oder 5,5, 6, 6,5 oder 7 cm ist. Und das habe ich aus dem Kochen. Es ist auch mit mir zu leben, es ist wirklich ein Albtraum. Ne? Also wo Katharina, meine Frau, das erste Mal in meine Wohnung gekommen ist, hat sie sich umgeguckt und hat sie erstmal gedacht, es ist farbenfroher und lebendiger, als ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, es ist wie so ein Knast, alles ist aufgeräumt, alles ist kalt. Das ist es tatsächlich immer. Wenn die Wohnung nicht aufgeräumt ist, kann ich sie nicht verlassen. Mhm. Und vor allen Dingen bin ich den ganzen Tag dann unruhig und will zurück und das ordnen. Und das Zweite, was sie gesagt hat, was unglaublich stimmt für mein Leben, an den Plätzen, an denen ich lebe oder arbeite, alles hat seinen Platz. Und du kannst mich in meine Küche stellen und ich gehe hin und verschiebe die Flasche, weil ich immer gesagt habe, der Reisessig steht an Position 3. Mhm. Dann kommt der Citrus Splash, dann kommt die Chili-Soße rot und dann die Chili-Soße grün. Das ist was ich mir eintrainiert habe, weil ich so viel Angst davor hatte, in Stresssituationen aus der Ruhe zu kommen, weil ich das aus meiner Ausbildung kann. Es gibt in der Küche diesen Begriff in der Scheiße stehen. Das bedeutet, du hast mehr Bestellungen, als du überhaupt handeln kannst. Mhm. Du hast nicht mehr das, was du brauchst, um diese Bestellung zu erfüllen. Das heißt, du hast 20 Mal grünen Spargel, du hast aber nur 16 Portionen. Ne? Dann stehst du in der Scheiße. Und dann fängst du an, irgendwie was zu schnappen, dir was zusammen zu hudeln und zu wichsen, um irgendwas rauszukriegen. Und um das, auch um nicht in diese Kreuzberger Anarchie zu verfallen, lebe ich in extremen Mustern. Und ich diszipliniere mich jeden Tag. Ich treibe mir mit aller Macht das Wilde und Unberechenbare aus, weil ich Angst habe, in diese Strukturen zurückzufallen und aus dem Bürgerlichen wieder in der Gosse zu landen. Obwohl ich natürlich, was ich überhaupt nicht registriere, mittlerweile 47 Jahre alt bin, mir bedeutet keine dieser Auszeichnungen auch nur irgendwas in dem Moment. Also ich habe das nicht präsent. Ich stehe nicht morgens auf, gucke in den Spiegel und denke, boah, hey.
Ich bin der.
Ja, ich bin Raue und ich habe oder so. Nix, ich stehe morgens auf und frage mich, bist du gut genug für heute? schaffst du das, was kommt.
Okay.
Und das macht es natürlich auch, wie gesagt, manchmal unerträglich mit mir, weil ich mich nicht mit dem zufrieden gebe. Ich bin jetzt auch kein mega Getriebener. Ich bin vor allen Dingen null neidisch und missgünstig. Ich habe, wo damals die zwei anderen Restaurants 2 Sterne gekriegt haben, habe ich nicht gedacht, warum haben die Wichser 2 Sterne gekriegt und wir nicht.
Erstmal essen gegangen.
Selbstverständlich. Und bei dem einen war ich kurz davor und bei dem anderen danach. Und ich wusste, dass sie exzellent sind. Und das kann ich auch sofort anerkennen. Aber das ist halt, finde ich, auch meine Stärke. Ich lasse nicht nach. Wenn andere müde werden, ich versuche mich immer weiterzuentwickeln. Auch wenn man jetzt Mitarbeiter sieht, die sehr, sehr lange bei uns waren und dann irgendwann mal in Verhaltensmuster stecken bleiben. Ich versuche mich immer weiterzuentwickeln. Ich gehe mehrfach im Jahr zu Therapien, wo ich am Stück dann mehrere Stunden mache, weil ich mich immer verbessern will. Nämlich als Mensch, als Chef, als Kreativer, als Koch. Ich achte halt heute viel mehr auf mich. Also wenn ich früher 340 Tage im Jahr gearbeitet habe, dann gucke ich halt jetzt, dass es nur noch 300 sind.
Aber ich habe gelesen, in deiner E-Mail steht immer als Signatur Send from Sunny Place. Und man denkt immer so, ach, gedanklich auf jeden Fall Urlaub.
Das habe ich vor, also es ist lange her, dass ich es eingerichtet habe. Ich schätze mal so vor, wann war ich das erste Mal in Sizilien? Vor 6 oder 7 Jahren. Mhm. Und das war so, dass ich gesagt habe, ich bleibe im August eine Woche da. Und eine Woche könnt ihr mich am Arsch lecken und ich melde mich nicht. Zu allen. Und dann habe ich irgendeine E-Mail mal gekriegt, send from, I don't know what, Mystique oder so. Und habe ich gedacht, ich bin gerade am Sunny Place, habe das eingetragen und habe dann meine E-Mails damit beantwortet. Und lustigerweise kamen extrem positive Comments. Ja, also die Leute haben gesagt, boah, ist ja geil, wo bist du, wo ist gerade sonnig
wo,
und
sunny.
So. Genau, und dann habe ich halt etwas gelernt, was ich auch in allen meinen Restaurants habe. Ich sage nie Hallo und nie auf Wiedersehen.
Mhm.
Das heißt, ich komme immer und ich versuche damit zu suggerieren, dass ich für die Leute immer da bin.
Okay.
Im Positiven wie im Negativen. Das heißt, dass ich ihnen immer am Nacken setze, dass sie gut genug sind, aber dass sie auch wissen, ich bin immer für sie da.
Okay.
Und so ist das für mich im Endeffekt, dass ich diesen Sunny Place habe ich in einem Teil meines Herzens und in einem Teil meines Hirns. Und wenn mir alles auf den Keks geht oder alles zu viel wird, dann setze ich mich halt irgendwo in die Ecke, meditiere und gehe halt an diesen sonnigen Platz und erlebe das dann auch für mehrere Minuten und das tut mir unheimlich gut.
Wenn du, ich meine, wir müssen diesen Punkt heute machen, wenn
gerne.
Du, darum wird sich sicherlich André sehr viel kümmern im Restaurant, um diese Weinspeisekombis. Aber wenn du deine Top 3 nennen könntest, was so deine, ich meine, wir kennen das alle, wenn wir in einem Restaurant sind und wir haben eine Weinbegleitung und das passt so optimal, dass man denkt, Wahnsinn, das ist jetzt wie füreinander geschaffen. Gibt es so 3 Sachen aus den letzten Jahren, wo du sagen würdest, das sind die Top 3 Weinspeisekombis, die ich habe?
Ja. Also erstmal macht das nicht nur André bei uns, sondern auch Raphael, der ist auch schon seit mehreren Jahren bei uns als Sommelier, Marie und ich, wobei ich da außen vor bin, weil die Weine, die ich im Normalfall trinke, die können wir nicht glasweise anbieten, das haut mit dem Wareneinsatz nicht hin, aber dafür kann ich halt für unsere Sommeliers immer Ratgeber sein, wenn es um Rot, Bordeaux, Burgund geht und auch Italien und vor allen Dingen bis ins letzte Jahrhundert zurück, weil ich da die meiste Erfahrung habe. Wir haben für meinen Wasabi-Kaisergranat einen Wein gemacht.
Die ich unbedingt mal essen will, by the way.
Ja, gerne. mit meinem Freund Jochen Dreißigacker. Der hat so einen Californian-Charme im positivsten Sinne mit deutscher Ingenieurkunst gepaart. Und der hat für uns den Kolibri gemacht. Mhm. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich auf diesen Wein mehr Einfluss hatte als alle anderen. Weil ich
auch er?
Naja, er musste es umsetzen,
ja,
aber,
okay.
Aber er hat es natürlich dann so perfekt gemacht, wie ich mir das nie hätte wünschen können.
Ja.
Und ich habe zu Jochen gesagt, hier, guck mal, das ist der Gang, komm rüber geflogen, probier den. Wir möchten mit dir einen Wein zu diesem Gang machen. Wir haben immer ausgeschenkt, J.J. Prüm, wir haben immer Egon Müller ausgeschenkt.
Tim, wir müssen gleich noch rausholen, was ich dir mitgebracht habe.
Und beides sind Weingüter, die ich halt mit Marie damals in den 90ern für uns entdeckt habe und wir haben zigtausende Flaschen von J.J. Prüm ausgeschenkt, die wir geliebt haben, ob ihrem Schmelz, aber auch Egon Müllers Strahligkeit. Beide sind natürlich Weltklasse.
Mhm.
Die Cuvée heißt Kolibri, nach unserem kleinen Vögelchen, was Freiheit symbolisiert. Das haben Marie und ich damals im Urlaub in der Dominikanischen Republik auf der Halbinsel Samana am Morgen erlebt, wo wir aus die Hotelbalkonfenster aufgemacht haben, waren lauter Kolibris, fanden wir so süß.
However, das ist euer Symbol.
Ja, das ist unser Symbol für Freiheit, dass wir frei sind und fliegen können. Ja. Und der Kolibri ist mit Sicherheit der wichtigste Wein, definitiv, mit dem Wasabi-Kaisergranat. Dann ist ein zweiter Wein, der, wie ich finde, ganz, ganz viel Spaß macht, kein Wein, sondern ein Champagner. Krug.
Ja.
Krug ist für uns im Endeffekt ganz wichtig gewesen, weil Krug eine Weltmarke war. Und wo wir noch keine Weltmarke waren, Krug uns vertraut hat und mit uns damals noch im Mar, Tim Rau, auf der Rückseite vom Adlon, ein Krug rumgemacht hat. Und Krug war ganz lange unser Hauschampagner, bis er einfach unbezahlbar geworden ist oder unkalkulierbar für jedermann. Und vor allen Dingen die Krugs, die 15, 20 Jahre reifen, die erzählen eine Geschichte. Die haben eine Komplexität, eine Schönheit, getrieben von der Brioche-Süße, von oxidativen Aromen, die so Richtung Sherry gehen. Immer auch vor allen Dingen mit der Gelassenheit eines britischen Gentlemans, der so in einem alten, abgefuckten Ledersessel sitzt, mit dem knisternden Feuer und dem Jagdhund an der Seite, der eine Zigarre raucht und ein Buch zum 37. Mal liest. Das hat einfach, ein Glas Krug ist für uns immer runterkommen, Größe und Souveränität zeigen. Und wir haben Krug immer und also oft und sehr, sehr gerne zu unseren Aperos serviert, die sehr viel Bums haben, also sehr viel Schärfe, auch Säure.
Das kann stehen, Schaumwein.
Und das kann der so locker ab. Ja, und der steht daneben mit seiner Größe und sagt, was willst du überhaupt? Ja. Ne? Ich animiere dich für mehr. Ja. Und das soll natürlich auch ein Abend sein. Er soll am Anfang ein bisschen prickeln und dann Fahrt aufnehmen.
Langwirken. Ganz kurz, weil wir an der Stelle sind, weil so eine meiner Lieblingskombis ist deutscher Schaumwein, also Sekt, mit was ganz, ganz Derbem. Und ich finde, ganz oft merkt man, also mit tatsächlich Döner oder Leberwurst oder sonst irgendwas, es funktioniert hervorragend. Man denkt das manchmal nicht, aber es funktioniert extrem gut. Ich glaube, man unterschätzt manchmal, wie Schaumwein, ob es jetzt Champagner ist oder Sekt, den ganzen Abend gut begleiten kann und nicht nur als Apéro.
Also wo ich es noch getrunken habe, ging es auch über den ganzen Tag, ehrlicherweise. Ja,
okay, na gut.
Ich habe da ein paar Favorites. Also für mich ist eigentlich so der All-Time-Classic, den wir auch in den 90ern mal offen ausschenken konnten, weil wir über Belgien genug gekriegt haben, ist eigentlich Jacques Cellos. Jacques Cellos war für mich immer das Größte, weil es unangepasst, einzigartig war. Krug war da schon wieder so, dass es weinig zwar war, aber ging. Cellos ist für mich das allergrößte. Salon auch, aber das ist tatsächlich nur was für die wenigen Tage im Jahr, wo man was zu zelebrieren hat, weil es einfach auch zu teuer ist. Und das ist natürlich auch gerade ein deutsches Thema. Ne? Wie viel gibst du für eine Flasche Wein aus?
Und da gibt es im Schaumweinbereich, also ich glaube, das kam jetzt vor allem die letzten 3-4 Jahre, habe ich das Gefühl, so wirklich gute Sachen.
Wie für kleines Geld, ne?
Eben, das Wahnsinn. Meine ich. Also Sachen, ich will es gar nicht, ich finde immer diese Sektvergleich zum Champagner so ein bisschen, das ist das Thema, was immer gespielt wird. Ich finde, es hat schon einen eigenständigen Stil, aber es gibt so große deutsche Sekte, die super kombinierbar.
Also geschmacklich kann ich dir da recht geben. Ich finde, dass der große Unterschied zwischen einem Champagner und einem Sekt mit meiner Weisheit im Alter liegt nicht am Geschmack, sondern an der Perlage. Okay. Ich weiß nicht, was die Freunde in der Champagne machen. Die Perlage hat eine Feinsinnigkeit. Das war für mich immer der Unterschied zwischen Champagner und Sekt.
Deine dritte Kombi fehlt noch. Bevor ich ganz kurz aus der Minibar hole, was ich mitgebracht habe, damit wir das noch kurz anschauen. Aber deine dritte Kombi hat noch gefehlt. Also wir hatten die Weißwein-Cuvée, glaube ich, ist es, zur Kaiserkrank.
Genau, Kolibri, genau. Krug-Champagner.
Dann haben wir, genau, und?
Und das dritte ist tatsächlich das, was hier mit auf dem Tisch steht. Und André hat mir zuliebe, aber natürlich auch, weil er es wollte, mit dem Komplex eine Cuvée gemacht, die im Endeffekt das alles so ein bisschen verbindet. Und all das habe ich in diesem Komplex. Und der ist einfach ein Wein, der perfekt ist zu meinen Enten und meinen Taubengerichten. Und er hat auch eine Würze und der steht dagegen. Und er hat das, und das fand ich das schönste Kompliment von dir heute, wo du gesagt hast, der riecht nicht wie Deutschland.
Nee, ich hätte ihn blind nicht dahin gesteckt, muss ich ehrlich sagen, weil die Substanz-Power eine andere war. Mhm. Vor allem für 16, weil 16 ist hier sehr, sehr rassig, was ich im Moment sehr mag. Aber wie sieht es denn mit deutschen Pinos aus?
Also ich trinke jedes Mal, wenn ich bei meinem Freund Fritz Keller bin, im Schwarzen Adler,
ja,
natürlich immer die Schätze aus seinem Keller, ne, also Burgunder und Bordeaux, aber ich trinke auch jedes Mal von ihm eine Flasche Eichberg. Ich mag ihn sehr gerne, also er ist wirklich auch ein unfassbar geiler Typ. Und es gibt genug ambitionierte Sommeliers, wie auch Markus und Stefan da unten im Grapes, ja, die dann doch immer mal wieder versuchen, mich zu überlisten. Und wenn ich klassisch bestelle, sagen so, oh Tim, probier mal das.
Probier mal,
ne,
das, ja.
Und wo ich immer sage,
das Gleiche.
Dafür hat Gott mich nicht gemacht. Das
ich versuche jetzt, ich hole einfach mal zwei Flaschen aus dem Kühlschrank, die ich mitgebracht hätte, hätte ich nicht den Luxus, dass ich heute mal...
Sehr gerne.
So, Achtung. Die eine Sache könnte kalt sein. Wir können auch... Was ich eigentlich, also Tim, hättest du heute nichts mitgebracht.
Ja.
Und ich bin jetzt eigentlich froh, weil du ja sagst, du kannst nur noch Rotwein trinken. Ich hätte so ein bisschen mich auf die pure Klassik verlassen. Ich hätte nämlich tatsächlich von, was du vorhin auch schon erwähnt hast, von J.J. Prüm, von der Wählende Sonnenuhr, einer großen Lage an der Mosel, was mitgebracht. Und zwar habe ich irgendwo mal gelesen, dass du eine Schwäche für Spätlesen von der Mosel hast.
Ja.
Riesling-Spätlesen. Und,
Das ist auch heute noch ein Treffer, weil ich es... ich habe natürlich noch den alten Prüm kennengelernt. Wirklich eine Herausforderung, weil Manfred das Wort Spucken bei der Weinverkostung nicht kennt. Ja. Er wirklich viel ab kann. Noch angenehmer war dann aber Katharina Prüm kennenzulernen, mit der ich öfters Wein getrunken habe. Katharina ist ein fantastischer Mensch. Ich sage das immer genderneutral, weil mir ist es egal, ob was Männchen oder Weibchen ist.
Ja.
Und Katharina führt das so unfassbar gut weiter. Und Manfred ist ja nicht unbedingt so, dass er sich raushalten kann. Ich finde halt, für mich ist das mit Prüm so, dass Prüm einfach zum Essen besser geht, weil sie diesen... Sie haben immer diesen Schmelz, sie haben immer sowas Aprikosenhaftes und ich liebe Aprikosen. Egon Müller mag ich auch gerne, aber das ist so der schmal geschnittene Anzug, da fühle ich mich nicht ganz so wohl drin. Ich mag lieber so den Italian Cut. Wir nehmen natürlich alles, was wir von Egon kriegen können und gerade unsere asiatischen Gäste saufen uns das weg.
Ja.
Aber Prüm ist für mich... Also wenn es nur einen Weißwein bis zum Ende meines Lebens geben würde, es wäre definitiv J.J. Prüm.
Okay, also dann, obwohl wir jetzt keinen Schluck probieren, bin ich ein bisschen froh, dass ich zumindest den Weißwein getroffen habe, den du bis zum Ende deines Lebens trinken würdest, wenn du könntest.
Ja, ich habe auch noch, also das ist ganz witzig,
ja,
ich habe noch eine Mixkiste bei mir im Keller, die ich auch bis heute nicht verschenkt habe. Also ich habe so ein paar Weißweine, die ich nicht rausrücke.
Mhm.
Und da sind noch... ich habe noch 59er.
Was komme ich eigentlich mit einem 12er?
Nein, aber das sind so die Sachen, die, das macht ja auch Spaß. Ich habe noch 71, 76, 64 und auch den legendären 83er Eiswein. Ich hoffe ja, dass ich sie eines Tages trinken kann und ich weiß, dass, also auch der 83er wird mich noch überleben und dann immer noch lecker schmecken. Vielleicht kann das irgendjemand an meinem Grab saufen und dann sagen, hier, Raue verabschieden wir, aber der 83er Eiswein steht immer noch.
Okay, dann lassen wir den jetzt zu, ne? Aber ja, passt ein bisschen. Aber,
Nein, aber sehr, sehr schön. Also eine ganz tolle Erinnerung. Und ich hab ja ein geiles Geschmacksgedächtnis. Das heißt, ich kann mich immer noch dran erinnern. Das Letzte, was
ich kann mich an nichts erinnern, was ich gestern gegessen habe, aber alles, was ich getrunken habe.
Ja, ne, ich weiß noch, der letzte offene, den wir von Ihnen hatten, da haben wir ein schönes Kontingent auch gekriegt, war 98er. Gott, wie heißt das Ding mit B, was die haben?
Zeltinger Sonnenuhr?
Badstube. Als Auslese.
Mhm.
Und das
Bernd Kastler Badstube.
Ja, Bernd Kastler Badstube 98. Mhm. Es hat richtig Spaß gemacht.
Das glaube ich sofort. Also das nächste Mal.
Wie gesagt, bei mir ist das große Problem, ich vertrage nicht viel.
Okay. Mhm.
Und dadurch, dass ich nach einer Flasche echt voll bin, muss ich mir sehr gut überlegen, was ich nehme. Und bei mir ist es mittlerweile auch so, ich bestelle immer zu viel, aber ich gebe dann kein Trinkgeld mehr, was die meisten in Buden, in die ich gehe, wo man mich kennt, schätzen die Mitarbeiter das sehr, weil sie dann halt eine Drittel noch oder ein bisschen eine halbe Flasche zum Probieren haben. Und das finde ich ist halt auch ein Weg. Also ich frage dann immer, ob sie Interesse daran haben oder ob sie Trinkgeld haben wollen. Mhm. Hier unten muss ich nicht mehr fragen. Da war ich oft genug. Und deren Interesse kenne ich. Aber ja. Meistens oder eigentlich immer geht es dann zum Wein. Und ich finde das ja auch toll. Ich weiß noch, wo ich mir halt Weine nicht leisten konnte. Ja, und dann, wenn der Sommelier die Sachen abgeräumt hat, zum Beispiel damals im First Floor 1996, dann da gestanden habe und den Sommelier mal angebettelt habe, ist dann noch, und wir hatten, der ist schon, Gott hab ihn selig, unser damaliger GM, der hat zum Mittagessen Sachen gemacht, da gab es 61, 66 Latour, der hat eine Palette 90 Dom Perignon gekauft und das hat getrunken wie andere Leute Mineralwasser. Und dann hat er das irgendwann mitgekriegt, weil er mal bei einer Veranstaltung dem Sommelier gesagt hat, bring mal eine Flasche Dompi in die Küche für die Köche. Und ich stand halt am Pass, kleiner Scheißer, 21, und habe dran gerochen. Und ich so, das ist ja Kork. Mhm. Und dann stand der alte Karl Stiele da und hat gesagt, was? Geh mal her, Junge. Und dann
habe ich in das Kann Glas das jemand so junges beurteilen?
Genau, und dann hat er gerochen und dann hat der Sommelier kommen lassen. Hör mal her, Frank, komm her. Wollt sie verarschen? Wollt sie den Korking Champagner? Aus deiner Kasse bringst du jetzt 3 Flaschen Dompi in die Küche.
Sehr gut.
Und genau, und danach war dann klar, also der Sommelier mochte mich dann nicht mehr so, aber danach kam das ganz, ganz oft vor. Ich war dort nur ein halbes Jahr, aber dass ein Glas in die Küche auch am Küchenchef vorbeikam, dem dicken alten Schmidt, und es hieß, das ist für den Entremetier, der soll mal probieren. Und da waren Sachen dabei. Lecco mio, ey. Ah, da kann ich mir jetzt noch die Lippen lecken.
Hendrik Thoma hat nicht übertrieben mit dem,
ach so, nee, dass er da sagt, erinnere ich mich dran. Seitdem habe ich viel getrunken, aber ich bin Autist, also ich kenne mich nur mit den Sachen aus, die mich interessieren.
Also für mich war es super erfrischend, weil wir so tief in die Materie eintauchen konnten und es war total spannend, mal Sachen mitgebracht zu bekommen. Ich habe noch eine finale Frage. Was ist die spannendste Person, die du je über Wein kennengelernt hast? Weil es gibt ja manchmal, dass Wein so zusammenbringt, Leute. Und,
also der schönste Moment, den ich mit Wein hatte, muss ich ein bisschen ausholen, aber die Zeit nehmen wir uns jetzt. Also die spannendste, die tollste Person meines Lebens war Michelle und Barack Obama.
Ja?
Ich habe für Milliardäre gekocht, für die besten Sportler der Welt. Alle hatten eine tolle Energie. Die Ausstrahlung, die beiden hatten, war geprägt von Liebe, Solidarität, Großzügigkeit, Herzlichkeit, Offenheit, Demut, sich über niemanden erheben und doch einzigartig sein. Und den Moment werde ich nicht vergessen, weil er mich viel gelehrt hat und auch heute noch jeden Tag lehrt. Mhm. Ich habe mit Marie damals...
Der Moment oder Barack?
Und Michelle. Also ja, Michelle eigentlich sogar noch einen Tick mehr als er. Mhm. Und das hat mir wieder gezeigt, wie wichtig
der
Partner im Leben ist wirklich essentiell. Und der schönste Weinmoment, es war ein Amerikaner, ein Professor, ich weiß seinen Namen nicht. Mhm. Marie und ich waren bei Alain Ducasse im Plaza Athénée essen, auch etwas, was jetzt vorbeigeht. Der geht da raus, sein Vertrag endet. Und wir sind da hingefahren. Haben lange dafür gespart. Wir waren Anfang 23. Und sind nach Paris und ich hatte halt einen Anzug an von C&A, Krawatte für 5 Mark.
Alter, die man ja auch jetzt nicht so krass schick essen geht, wenn man nicht
involviert ist. Nein, und Marie kann das natürlich, oder auch Frauen können es grundsätzlich, auch Katharina heute natürlich mit dem Kleid wettmachen, egal was das kostet, die können einfach fantastisch aussehen. Mhm. Mann, siehst du einfach seinen billigen, beschissenen Polyesteranzug an. Und wir sind dahin, haben gesagt, wir haben eine Reservierung, schlechtes Französisch gesprochen, sehr gutes Englisch, hat die natürlich nicht interessiert. Und wir sind einfach wie Menschen zweiter Klasse behandelt worden. Wir sind der Maitre, die hat sich sofort umgedreht und der Tablettkellner hat uns dann an den Tisch wirklich auf dem Weg schmaler Gang zur Toilette gebracht. Es war der mieseste Tisch im Laden. Wir hatten aber auf diesen Mittag gespart. Ich hatte reichlich Bargeld in der Tasche und zwar gab es einen Weißwein, von dem ich gelesen habe, dass er aus dem Jahrgang 1992 der beste Weißwein seines Jahrgangs ist. Und dann habe ich bei dem Weingut einrufen lassen. Mein bester Freund spricht fließend Französisch. Der hat nachgefragt, wie gibt es denn? Nee, gibt da nicht, auch nicht Einzelflaschen. Aber hat uns eine Handvoll Restaurants in Frankreich genannt, wo die auf der Karte standen. Unter anderem Ducasse. Deswegen wollte ich dahin.
Okay.
Also, ich als allererstes die Weinkarte noch vor der Menükarte genommen, fand der junge Mann nicht so geil und habe gesagt, den Wein will ich haben.
Was hat die Flasche gekostet?
400 Mark. Mhm. 1997. Mhm. Verdient habe ich, glaube ich, damals so im Monat netto 1,5, wenn überhaupt.
Mark,
genau.
Ein Drittel des Monatsgehalts.
Ja. Mhm. Und der marschierte weg, dann kam der andere. Wir haben dann nicht das günstige Menü genommen, was irgendwie 120 Mark gekostet hat, sondern wir haben 4 Gänge à la carte bestellt und die haben zwischen 80 und 140 Mark pro Gang gekostet. Und dann kam auf einmal der Maître d' und meinte so zu uns, natürlich auf Französisch, er hat sich nicht runtergelassen, Englisch mit uns zu sprechen, ob wir ihm denn nicht folgen würden, sie hätten doch einen viel schöneren Tisch jetzt frei. Aber
plötzlich wurde man ernst genommen.
Genau, und dann gingen wir rein in den Speise. Wir haben wirklich den schönsten Tisch gekriegt am Fenster.
Wegen der Flasche Wein.
Blick auf die Straße und sind auf einmal behandelt worden. Das war Wahnsinn. Und am Nachbartisch saß dieser Amerikaner mit einer Gruppe von 4, 5 jungen Leuten. Ich nehme an, es waren Studenten. Und der... er hat halt gehört, wie wir Englisch gesprochen haben und ich habe mir damals mein Englisch mit einem amerikanischen Akzent antrainiert, weil ich wollte Deutsch mit einem hochdeutschen Akzent sprechen und ich wollte...
alles gut. Ach, guck mal, heute ist so ein Service.
Ich wollte unbedingt Englisch mit einen englischen Akzent konnte ich nicht sprechen, also habe ich einen amerikanischen gehabt. Und laberte mich dann, wie Amis halt sind, so von der Seite an, hey, dude, where are you from? Und so, und dann wir sagten, Berlin, Germany. Und so, oh, your accent is excellent. So, yeah, you know, I was growing up next to an Air Force, close to Frankfurt, and I learned it from the American guys I was playing with. And so, und dann, and what wine you ordered there? And I was like, yeah, it's a Creole Batam Maraché from 1992. Oh, that sounds amazing. Come, dude, let's substitute glasses. You know, you get some of mine and I get some of you.
In Corona unvorstellbar.
Genau, heutzutage unvorstellbar. Nein, ich hatte natürlich kein Handy, wir haben keine Fotos gemacht. Ich habe mir dann aufgeschrieben, was der junge Mann war nicht, er war alt und man hat ihm angesehen, dass er gerne gefressen und gesoffen hat. Der zeigte dem Sommelier da an, wo er mir so 5 cl eingeschenkt hat. Mach mal voll, Junge. Ne?
Oh Gott.
Der Sommelier wiederum hat ihm 7 cl von meinem Kriobata gegeben. Der hat so viel Spaß dabei gehabt. Und gesagt, wie kann so ein junger Kerl wie du so einen geilen Wein bestellen? Und ich sage, ich bin Koch, ich interessiere mich dafür. Und
das
so.
Glauben die Leute nie.
Und dann habe ich den 85er Latache getrunken und ich habe ihn nicht verstanden, ehrlicherweise. Ich war damals eher auf Bordeaux.
Ja.
Aber es hat mich berührt. Und ich dachte, irgendwie ist der Wein, der ist wie Himbeersaft, total geil, ganz zart. Ich dachte so, oh, so ein bisschen mehr Kraft wäre auch geil. Aber ich habe natürlich die Speisekarte behalten. Und dieser Moment hat mich gelehrt, großzügig zu sein.
Ja.
Und ich habe in dem Moment auch verstanden, Marie hat auch gesagt, wir sind aus dem Laden raus. Und gesagt, wenn wir jemals ein eigenes Restaurant haben, wir werden nie Menschen nach ihrem Äußeren
beurteilen.
Never ever. Mhm. Alle werden bei uns gleich sein. Und das ist der Klassiker. Ich möchte einen Tisch bei euch haben. Ich bin aber da, ist uns scheißegal. Es gibt ein Online-Reservierungstool. Alle sind gleich.
Du stehst in der Schlange.
Jawohl.
Genau.
Und das Dritte und Letzte, wenn du gut sein möchtest, dann musst du in der Lage sein, als Gastronom nicht nur zu teilen, sondern den anderen mehr zu wünschen und zu geben als dir selber.
Ich finde, wir sollten darauf einfach anstoßen. Also Tim, es war mir eine Riesenfreude. Prost.
My pleasure. Bei dem amerikanischen Professor zu bleiben. My pleasure.
Das
my
hast
pleasure.
Du dir gut angeeignet.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe wie immer, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich, wenn ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.